Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. In dieser dritten Folge der Staffel Alles bröckelt spricht Anna Suchek mit dem Medienwissenschaftler und Künstler Matthias Fuchs über Sonic Ruins. Also darüber, wie Klänge zerfallen, zerstört oder als Spuren des Zerfalls inszeniert werden. Es geht um kaputte Schallplatten, um Gitarre auf Asphalt, um ästhetisierte Zerstörung in Games und um die Frage, ob auch Geräusche zu Ruinen werden können. Matthias Fuchs ist Game Artist, Komponist und Medienwissenschaftler. Er lehrt an Universitäten in Salford, Berlin und Wien und ist derzeit am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien der Leuphana Universität Lüneburg tätig. Fuchs gilt als Pionier in der künstlerischen Arbeit mit Computerspielen und erforscht die kulturelle Bedeutung von Klang, Spiel und Technik.
Wir sind hier im IFK in der Reichsratstraße, ist praktisch inmitten einer riesigen Baustelle in Wien. Die Baustellengeräusche überschatten auch einige der Gespräche oder der Interviews, die wir hier aufgenommen haben. Jetzt gerade ist nichts zu hören, aber zum Thema Sonic Ruins, die Geräusche oder die Klänge, die entstehen, wenn eine Ruine fabriziert wird, wenn ein Gebäude abgetragen wird, die sind ja meistens sehr markant und greifen in das ganze Stadtbild ein.
Ja, das ist ein Aspekt der Sonic Ruins, also dass es wirklich Geräusche gibt, wenn Gebäude zerfallen oder zerbombt werden oder überschwemmt werden. Und der andere Aspekt wäre, dass die Klänge auf bestimmten Tonträgern wie Vinylschallplatten oder CD-ROMs oder sowas selbst auch wieder sterben, zu Ruinen werden. Und da gibt es Künstler, die sehr stark damit gearbeitet haben, wie der Chris Markley, der gesagt hat, er spielt nur mit kaputten Platten, mit Platten, die schon Spuren des Verfalls und des Gebrauchs haben.
Das heißt, anders als die Sorge eines jeden Menschen, der Musik besitzt auf Datenträgern und der wünscht, dass sie möglichst lange erhalten bleibt, hat er diese Vergänglichkeit des Objekts als Kunstform oder verwendet er sie für seine Kunst?
Ganz genau, ja. Und die Hi-Fi-Liebhaber oder die Audiophilen, das ist eben die andere Seite der Medaille. Das sind Leute, die werden verrückt, wenn es ein kleines Kratzen oder ein Tape-Hiss oder irgendwelche Unregelmäßigkeiten an den Tonträgern gibt und die versuchen, um jeden Preis einen idealen Klang zu erreichen. Die Hi-Fi-Enthusiasten, die teure Plattenspieler haben, machen das eben, indem sie Staubtücher haben und die Platten in irgendwelchen Reinigungsflüssigkeiten ständig baden, damit es nur ja kein macht, sondern damit die Musik ganz rein und steril und meiner Ansicht nach dann eben so ein bisschen hospitalsteril herauskommt. Und ich finde das interessant, dass es diese zwei Welten gibt, also die Leute, die mit den Ruinen des Klangs arbeiten und diejenigen, die um jeden Preis Ruination vermeiden möchten.
Kannst du noch ein bisschen eingehen auf Arbeiten von dem Chris Markley, was er gemacht hat?
Der Chris Markley hat in den 80er Jahren Installationen gemacht, zum Beispiel in der Clock Tower Gallery in New York, in der er 350 Schallplatten auf den Boden gelegt hat und dann den Leuten gesagt hat, die die Galerie besucht haben, geht drüber mit Straßenschuhen. Das ist gut, wenn die Platten verkratzen. Und nachdem die Ausstellung zu Ende war, hat er diese Platten genommen und hat die jetzt wie ein Turntablist auf verschiedenen Plattenspielern abgespielt. Und das war jetzt natürlich lauter Musik, die kaum mehr unter dem Kratzen und unter den Störgeräuschen und unter den anderen Verzerrungen, die da entstanden sind, zu erkennen war. Es war hauptsächlich dann noch Markley und Scratch und Noise und Squeak.
Das denke ich mir. Also das, was da rauskommt, ist das, was man dem musikalischen Genre des Noise zuordnen würde wahrscheinlich.
Ja, genau, das kann man gut so sagen. Und er hat dann andere Methoden auch noch entwickelt. Also er hat zum Beispiel Schallplatten in den Ofen gelegt und auf 200 Grad Celsius gebacken, bis sie kaputt waren. Oder er hat in Schallplatten reingebissen. Er hat mit Klebstoff auf Schallplatten gearbeitet. Und er hat auch Stücke gemacht wie das Guitar Drag aus dem Jahr 1999, wo er eine Fender-E-Gitarre an einen Pickup-Truck gebunden hat mit einer Schnur. Und auf der Fläche, auf dieser Ladefläche des Pickup-Trucks war ein Marshall-Amplifier. Und er hat sich in das Auto gesetzt und ist jetzt über die Straßen geprescht und hat die Geräusche, die der Pickup der Gitarre aufgenommen hat, je nach Straßenbefindlichkeit und Zustand ganz anders wieder interpretieren können. Also wenn er über die Schotterstraße gefahren ist, dann hat es gemacht. Wenn er über eine Betonpiste gefahren ist, hat es gemacht. Wenn er durchs Gras gefahren hat, hat es geraschelt. Und das finde ich eine super tolle Performance.
Weil sie auch sehr viel über die Oberflächenbeschaffenheit unserer gebauten oder unbebauten Umgebung aussagt im Endeffekt. Also das wirklich verstärkt auf eine wörtliche Weise.
Genau, auf einmal hat man gehört, was sozusagen der haptische Zustand oder der 3D-Zustand eines Straßenbelags ist, ob der rau ist oder glatt oder ölig oder verschmiert oder vereist. Und gleichzeitig hat er dann aber auch noch in diesem Stück meiner Ansicht nach eine ganz schöne Kritik an den Klischees der amerikanischen Popkultur geliefert, weil natürlich die Fender Stratocaster ist die Gitarre, auf der fast alle Gitarristen irgendwann mal gespielt haben. Der Marshall Amplifier ist eine amerikanische Ikone und dieser Chevrolet Pickup Truck, das ist das, was jeder Bauer im Mittelwesten fährt, um seinen Hund und sein Gewehr spazieren zu fahren.
Also so eine alternative Hymne auf den amerikanischen Lebensstil sozusagen.
Das Wort Hymne ist interessant, weil das eben auch genau das ist, was der Jimi Hendrix in seiner Neues-Interpretation von der amerikanischen Hymne gemacht hat. Die heißt ja The Star-Spangled Banner. Und die hat er mit Verzerrern und Wah-Wah-Pedals derartig zugrunde gerichtet, dass er den ganzen Stolz der amerikanischen Nation sozusagen vor dem Szenario eines brutalen Vietnamkrieges reinszeniert hat. Und man hat in dem Gitarrenspiel von Hendrix gewissermaßen hören können, wie die Bomben in Vietnam fliegen.
Wenn wir dieses Phänomen der Sonic Ruins anschauen, dann ist das auch interessant in Bezug auf die Tonträger und wie sich die Technologien verändern. Also wenn man heute eine Schallplatte abspielt, die ein bisschen knackst, dann hat das ja einen gewissen Charme, wird dem zugerechnet. Also außer man ist sozusagen in der High-Fidelity-Fraktion, die du vorher beschrieben hast. Aber dann wird das als etwas Schönes, Gemütliches, Nostalgisches betrachtet. Bei CDs wird das dann schon anders, weil die bleiben einfach hängen. Und wenn wir aber jetzt in die Gegenwart gehen, wo alles nur mehr digitale Tonträger sind, also immaterielle Archivierungsmethoden oder Aufbewahrungsmethoden. Wenn da ein File kaputt ist, dann ist es da nicht mehr abspielbar.
Naja, das ist auch so, dass dann manchmal, wenn man Streaming hört, ruckelt das oder es hat so Aussetzer. Oder bei Bluetooth ist es manchmal so, wenn jetzt plötzlich Leute in den Weg zwischen dem Bluetooth-Sender und dem Empfänger geht, dann wird es auch wieder zerrissen. Also selbst die digitale Technologie ist keine Technologie immerwährender Perfektion, sondern die Sachen gehen auch kaputt. Man hat am Anfang gedacht, naja, die DAT-Tapes, da bin ich jetzt auf dem Punkt, wo alles digital und echt und wahr ist, aber die haben auch irgendwann einmal sich abgenutzt. Die Minidiscs funktionieren, die ich aus den 90er Jahren habe, funktionieren nicht mehr alle perfekt, sondern machen ganz komische Aussetzer manchmal. Und die CD-ROMs haben ein langes Leben, aber kein ewiges.
Na, es hat ja geheißen, wenn man eine CD irgendwie ein Jahr aufs Fensterbrett legt, also wo sie der Sonne ausgesetzt ist, dass sie nach gut einem Jahr kaputt geht.
Das kann gut sein. Ich habe es nie ausprobiert, aber bestätigt meinen Verdacht, dass die nicht ewig leben.
Aber sozusagen die Sicherheit, dass die analogen Tonträger die Möglichkeit sind, etwas für die Ewigkeit aufzubewahren, sogar von dieser Sicherheit müssen wir uns verabschieden.
Ja, ich denke, auf alle Fälle. Das ist aber auch nicht traurig, weil das irgendwie hat es auch was Schönes, dass eine alte Schallplatte knistert und man hören kann, die hat eine Geschichte, die ist so und so oft gespielt worden. In einem bestimmten Track knistert es vielleicht mehr als in einem anderen. Das war vielleicht der Lieblingstrack von demjenigen, der die Vinyl damals oft abgespielt hat. Also in dieses Altern der Tonträger ist meiner Ansicht nach kein Grund zur Trauer, sondern das hat was ganz Beruhigendes irgendwie.
Also wenn wir das jetzt in Bezug setzen zu dem Thema der Konferenz, den Ruinen, dann ist den akustischen Ruinen durchaus etwas abzugewinnen, auch aus deiner Sicht.
Finde ich auch. Und es hängt tatsächlich an dem Punkt mit dem gesamten Konferenzthema zusammen. Also wenn man sich vorstellt, es gibt diese zwei Typen von Hörern und von Musikmachern auch. Die einen, die sagen, okay, Ruinen haben irgendwie auch was ästhetisch Interessantes und sind akzeptabel. Und die anderen, die sagen, nein, auf keinen Fall, jeder Kratzer muss ausgebessert werden. Dann entspricht es auch unserem Umgang, wie wir als Menschen einfach mit Bauruinen oder mit Ruinen in den Körpern umgehen. Also manche sagen dann, sobald irgendwo die Farbe abblättert, wird sofort drüber gestrichen, damit keiner sieht, dass das Haus gealtert ist. Und andere sagen, nee, lasst die Dinger doch ein bisschen verfallen, hat ja auch was ganz Schönes. Also das ist sozusagen dieser Renovierungszwang versus dem Eingehen darauf, dass Sachen altern können. Und wenn man da aus dem Fenster jetzt rausschaut vom IFK, dann kann man sehen, dass die Balustraden auf dem Universitätsgebäude grau geworden sind und manche sind noch heller, manche sind dunkler. Das ist einfach die Wirkung der Zeit und der Abgase, die es in Wien in der Luft gibt. Ganz anders als bei der Votivkirche, die man auch von unseren Fenstern aus sehen kann. Die schaut ja aus, als wäre sie vor 2 Wochen gebaut worden, weil sie so gut renoviert worden ist.
Sie sieht einfach nicht mehr authentisch aus. Generationen haben sie nicht so gesehen. Es schaut aus wie ein Fremdkörper fast in der Stadt.
Ja, das stimmt.
Man kann sagen, zu einer Ruine renoviert worden.
Ja, genau.
Aus was für einer Motivation heraus habt ihr diese Konferenz ins Leben gerufen und zusammengestellt? Was kann man über das Thema der Ruine verhandeln, was jetzt unsere Gesellschaft betrifft?
Die Idee zu dieser Konferenz ist im Frühjahr 2022 entstanden, also vor fast 2 Jahren. Und das war ein Zeitpunkt, als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begonnen hat, als Corona furchtbare Komplikationen im Tagesablauf und im täglichen Leben auf einmal auf uns gehäuft hat. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin 3-mal in der Woche, habe ich alles gurgelt gemacht und diese Sachen. Diese Selbstüberprüfungen und als gleichzeitig auch an verschiedenen Stellen des Planeten Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen passiert sind. Und da hat die Karin Harelser, der Thomas Macho und auch der Daniel Weller aus Malta und ich uns gesagt, was ist da eigentlich los mit dieser Welt? Also schlimmer kann es ja kaum noch werden. Und wie gehen die Menschen damit um? Sind die verzweifelt oder sagen die, jetzt müssen wir irgendwie was ganz anderes machen? Und das finde ich immer noch sehr, sehr interessant. Und das sind ja auch diese Probleme in den 2 Jahren nicht behoben worden. Der Ukraine-Krieg, von dem damals viele Leute gesagt haben, das dauert ein paar Wochen, den haben wir immer noch am Hals. Und neue Kriege sind dazugekommen. Corona ist nicht verschwunden, sondern wir zählen halt einfach nicht mehr diejenigen, die in den Krankenhäusern liegen. Und Naturkatastrophen passieren am laufenden Band. Also das ist im Grunde genommen ein Thema, das wir noch einige Zeit mit uns herumtragen werden. Wie gehen wir mit einem Leben um in Ruinen?
Die Bilder von Ruinen, die wir in den Medien zu sehen bekommen, die haben wir auch nicht abgenommen. Gerade jetzt auch in Bezug auf Gaza. Also das sind einfach auch ganz furchtbare Stadtansichten, die man da bekommt, weil man sie eben mit diesem Leid auch verbindet, das mit Ruinen einhergehen kann. Ist das ein Thema gewesen, wie Ruinen mit menschlichen Opfern einhergehen, die baulichen Ruinen als Zeugnisse von menschlichen Katastrophen?
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also das ist oft so, dass dann in den Medien diese Gebäude, die zu Ruinen gebombt wurden, ohne die Menschen gezeigt werden, die bluten, die Gliedmaßen verloren haben oder die gestorben sind, sondern man sieht dann manchmal so ein paar Soldaten davor oder irgendeinen Krankenwagen oder sowas. Aber die Medien tendieren dazu, das menschliche Leid weniger dramatisch zu zeigen als dieses bauliche Leid und geben dann auch gleich immer noch dazu, wie viel Milliarden Schaden da volkswirtschaftlich jetzt durch diese Bombardierung entstanden sind, aber nicht, wie viele Mütter weinen und wie viele Kinder geheult haben, als das Ganze passiert ist.
Du beschäftigst dich auch schon sehr lange mit Games, also wirklich lange, hast einen großen Überblick über einen längeren Zeitraum auch. Die Ruine ist wahrscheinlich auch ein immer wiederkehrendes Motiv in Games.
Ja, das ist in ganz vielen Spielen, wie zum Beispiel in Stalker oder in Fallout, ist es so, dass man durch ruinöse Landschaften marschiert. Und viele Spieler, die ich beobachtet habe, die gewinnen dem einen ganz hohen ästhetischen Wert auch ab. Also die bleiben dann, hören auf zu spielen und schauen sich genau an, wie jetzt dieses nuklear verseuchte Kraftwerk oder irgendein zerfallenes Haus ausschaut. Und es ist fast sowas wie eine Lust an dem Betrachten von Moos, das über die Ruinen wächst oder Cracks in dem Stein drin. Und das hat eine lange Tradition auch in der Ruinenmalerei, dass es für uns scheinbar die Betrachtung einer Ruine diese zwei Sachen hat. Auf der einen Seite den Schrecken, was da passiert ist, und gleichzeitig aber auch das beruhigende Gefühl, naja, aber ich lebe ja noch und die Natur überwuchert diese Ruine dann. Also es ist so ein Versprechen, dass es irgendwas weitergeht und gleichzeitig aber auch der Schrecken davor, dass es vielleicht doch nicht weitergehen könnte.
Gleichzeitig ist dieses Motiv des Wiederaufbaus ist doch auch in sehr vielen Spielen vorhanden, oder? Also, dass man etwas aufbaut nach einer Katastrophe, also wo sozusagen Tabula Rasa gemacht wurde und man muss was Neues aufbauen oder auf neu zu besiedelndem Land. Mhm. Hängt das auch mit der Ruine zusammen oder mit der Zerstörung, die vorher passiert ist?
Ja, das hat der Daniel Weller irgendwie ganz schön gezeigt, da müssten wir ihn jetzt befragen. Er hat diesen Vortrag über Utopie und Ruinen in so drei Teile geteilt, wo er gesagt hat, es gibt die Ruinen nach der Utopie. Also zuerst hat man aufgebaut, dann merkt man, jetzt geht es doch wieder kaputt. Es gibt aber auch den umgekehrten Prozess. Also etwas ist zerfallen, man räumt das weg und baut jetzt wieder neu auf oder baut drüber, sodass man es nicht mehr sehen kann. Man möchte, dass die Ruine verschwindet. Und das sind so verschiedene Nebeneinander von Konstruktivität und Destruktivität.
Die eigentlich auch wieder ein Abbild sind von der realen Welt.
Das stimmt. Also ich glaube, es gibt ein paar ruinenfeindliche Städte, wie zum Beispiel Singapur, wo man versucht wirklich, das alles ganz, ganz schön herzurichten. Und wenn irgendwo was auf der Straße liegt, das nicht passt, dann wird das sofort weggeräumt oder versteckt oder hinter irgendwelchen Zäunen oder Büschen verdeckt. Und es gibt ruhig freundliche Städte wie Berlin, wo man das Gefühl hat, man ist in so einer Art Zombie-Stadt in der U-Bahn, weil alles irgendwie übermalt ist oder eben nicht mehr repariert wird, weil die Infrastruktur ganz stark zusammengebrochen ist. Das sind interessante verschiedene Umgangsweisen mit der Ruine und mit dem Ruinösen.
Jetzt ist mir auch eingefallen, ich war mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Sharjah, da gibt es auch eine Biennale, und dann bin ich in der Stadt herumgegangen und auch alles total sauber und makellos, und da war eine Baustelle, da ist ein Gebäude abgerissen worden, und als ich mein Fotoapparat zücken wollte, natürlich aus der Lust daran, dass etwas auch Unperfektes da ist, bin ich sofort darauf hingewiesen worden, das macht man nicht, das fotografiert man nicht. Das sind scheinbar nicht Bilder, die man raustragen möchte in die Welt.
Ja. Genau, ja.
Also so viel zum Thema unterschiedliche Definitionen von Ruinen. Kommen wir vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu den Geräuschen. Kannst du dir vorstellen, gibt es auch ruinöse Klänge, die jetzt nicht deswegen Ruinen sind, weil ihre materiellen Formen, also die Tonträger, kaputt gehen, sondern die an sich kaputt gehen? Weißt du, was ich meine?
Nee, noch nicht was.
Ob das Ruinieren von Sounds immer mit Ruinieren von deren Tonträgern kaputt
Ach so.
Geht, ja?
Nee, man könnte sich schon auch vorstellen, dass man Klänge dadurch verändert, manipuliert und destruiert oder ruiniert, indem man akustisch eingreift, also indem man zum Beispiel akustische Isolationen zwischen den Schallerzeuger und den Zuhörer setzt oder indem man andere Geräusche überlagert. Also so wie wir das manchmal in diesen Räumen hier haben, wenn draußen die Presslufthämmer schmettern, dann kann man mit der besten HiFi-Anlage der Welt sich dessen nicht erwehren.
Genau, die Störgeräusche, die ruinieren das schönste Gespräch sozusagen.
Heute haben wir Glück gehabt, weil die Bauarbeiter gerade eine Pause machen.
Richtig. Danke vielmals, Matthias Fuchs.
Vielen Dank für das Interview.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klinkowski, Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Högler, Daniela Losinitzky und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martor und mir, Martin Gastaner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Kulturdenken.